Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Hallo, hier ist Johann Horch, CEO von der Neo Finance Group AG.
Und der Zeitpunkt unseres Interviews am heutigen Tag ist die Veröffentlichung des Geschäftsberichts bei Ihnen. Vorläufige Zahlen hatten Sie schon released, von daher allzu viel Neues gab es da nicht zu erzählen. Wir haben trotzdem einige Dinge, über die wir sprechen können. Die Zahlen, damit will ich trotzdem einsteigen, minus 3,3 Millionen Euro, also Verlust und zwar mehr als im Vorjahr. Keine Überraschung, würde ich sagen. Grund sind die Investitionen, wie es ja auch angekündigt war. Herr Horch, wie ist das zu bewerten? Ein notwendiges Verlustjahr auf dem Weg in neue Dimensionen, so würde ich es formulieren?
Ein Schnittstellenjahr zwischen den Vorjahren, wo wir quasi aus dem rein operativen Geschäft jetzt nach vorne blickend nach den Investitionen in das Roll-Up-Modell gewechselt haben, waren die Investitionen notwendig und das spiegelt sich in den Zahlen auch wieder.
Ja, wichtig ist dementsprechend sowieso eher der Blick in die Zukunft. Es wird vielleicht etwas rasanter als in der Vergangenheit. Das hatten Sie mir im Interview Ende des Jahres gesagt. Das war das Interview zur Patronas-Übernahme. Seitdem kam noch die FixHub hinzu. Sprechen wir also darüber. Wie passt FixHub zu Ihnen und wie sind Sie damit aufgestellt?
Das passt in unsere Wertschöpfungskette beide Software-Systeme wunderbar hinein. Patronas macht ja ein Portfolio-Management-System für institutionelles Management und FixHub ist eine Zwischenlösung zwischen beiden Systemen. FixHub macht Order-Management zwischen beiden Sell-Side. Egal aus welchem System man Orders generiert, sei es auf der Wealth-Management-Seite oder institutionellen Seite, Orders werden immer erstellt und müssen gematcht werden. Und da passt natürlich FixHub wunderbar dazu, zumal FixHub im letzten Jahr 1 Billion Euro an Transaktionsvolumen vermittelt hat. Das ist eine extrem gute Zahl und wir wollen in der Zukunft auf diesem Geschäftsmodell weiter aufbauen.
Wie es 2022 für Sie laufen soll, haben Sie auch schon bekannt gemacht. Umsatzerlöse sollen bei 7,5 bis 7,9 Millionen Euro liegen. Das wäre das Dreifache. 2021 waren es 2,4 Millionen, also es wäre sogar mehr als das Dreifache. Ich hatte jetzt vorhin Ihr Zitat gesagt, es wird vielleicht etwas rasanter als in der Vergangenheit. Wie rasant sind Sie denn ins Jahr gestartet?
Naja, um Olaf Scholz zu zitieren, eine Zeitenwende. Ja, wir haben ja uns letztes Jahr darauf vorbereitet, deswegen auch die Investitionen in Umbau der Gesellschaft, damit wir anorganisch und auch organisch wachsen können. Das bedeutet natürlich, dass mein Team stärker aufbaut auf dem Thema Due Diligence, Post-Merger Integrations und auch natürlich auch versteht, wie man die Softwarefirmen integriert. Wir haben jetzt mit Patronas und FixHub die Companies innerhalb von 6 bis 8 Wochen wie geplant integriert. Und wir erinnern uns, dass wir eigentlich mit 100% Wachstum per anno wachsen wollten, beginnend mit 2022. Das haben wir dieses Jahr schon getoppt und das Jahr ist noch nicht rum. Und insofern ist das für uns ein rasantes Wachstum. Ja, wir haben das ja auch so geplant und wir wollen dieses rasante Wachstum genauso in diesem Jahr, nächsten Jahren vorantreiben, damit wir unserem Ziel, eine paneuropäische Plattform zu werden für Software as a Service im Wealth Management, möglichst schnell nahe kommen.
Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen das Wachstum so vorantreiben. Eigentlich waren es ja diese 100% pro Jahr, die Sie angesprochen hatten, also eine Verdopplung. Heißt das, nächstes Jahr geht dann auch mal weniger, weil Sie ja quasi die Verdreifachung schon gemacht haben, sodass man dann in Summe auf rund eine Verdopplung kommt? Oder umgekehrt, waren diese 100% vielleicht etwas konservativ und in echt geht jedes Jahr vielleicht sogar mehr?
Es war konservativ. Sie wissen ja, man müsste immer konservativ schätzen und wenn man überperformt, ist man glücklich. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen mit einer konservativen Schätzung von 100%. Und natürlich ist das für uns das Jahr nicht vorbei. Das heißt, wir wollen dieses Jahr die bereits getätigten Wachstumsgrenzen nochmal toppen. Wir sprechen nach wie vor natürlich mit vielen potenziellen Targetsfirmen und die ersten 2 Transaktionen führten dazu, dass die Target-Unternehmen mit uns jetzt offen reden, zumal jetzt auch in der Krise, in der wir uns befinden, das Geld nicht bei allen locker sitzt und die Notwendigkeit einer Kooperation, einer Merge, einer Zusammenkunft jetzt bei allen präsent ist. Und unsere Gespräche laufen derzeit sehr gut, dass wir vielleicht dieses Jahr nochmal die Zahlen toppen können. Und natürlich für die Folgejahre unser Ziel nach wie vor das Gleiche ist, möglichst in Richtung 100, 200, 300 Millionen Umsatz zu gehen.
Ja, Sie haben jetzt schon die möglichen Targets angesprochen. Im letzten Interview hatten Sie gesagt, dass Sie Kapital einsammeln wollen. Ich habe im Aktionärsbrief jetzt den Satz gelesen: Die gesunkenen Bewertungen in unserer Branche haben natürlich auch dazu geführt, dass die potenziellen Targets ihre Preisvorstellungen reduziert haben. Das klingt schon mal gut, aber der Satz danach heißt: Allerdings stellt sich die Frage nach der Finanzierung weiterer Übernahmen. Wie würden Sie diese Frage denn beantworten?
Wir eruieren momentan verschiedene Finanzierungsformen. Finanzierung bedeutet ja nicht nur, dass wir auf der AG-Ebene Kapitalerhöhung durchführen, sondern es geht darum, clevere Vehikel zu finden, wie eine Fremdfinanzierung in den Töchtern, wie zum Beispiel eine Convertible-Struktur, bis hin zu einer Merge. Man kann sich ja vorstellen, dass man nicht immer Geld aufbringt, um Firmen zu kaufen, sondern dass man quasi ein bestehendes Geschäft, das man hat, einem bestimmten Verhältnis mit einem Wettbewerber zusammenbringt. Und alle Finanzierungsformen diskutieren wir momentan.
Ergebnisseitig soll 2022 ein ausgeglichenes bis leicht positives konsolidiertes EBITDA erwirtschaften. Jetzt ist das ja eine bereinigte Zahl, also allein EBITDA ist ja schon eine bereinigte Zahl, wenn man so will. Mittelfristig haben Sie angegeben, EBITDA-Margen einer Bandbreite von 10 bis 20% zu erreichen. Ich habe mich gefragt, rückt bei Ihnen die Profitabilität jetzt mehr in den Fokus oder ist eher Wachstum die oberste Priorität?
Naja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Fintech ist man natürlich darauf getrimmt, schnell zu wachsen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass Value-Werte, die Dividende abwerfen, die Gewinne machen, momentan im Fokus der Investoren stehen. Wir haben ja den Vorteil, dass wir im Rahmen des Rollout-Modells gucken können, welche Tage zu uns besser passen, im Sinne von Synergien ausschöpfen, im Sinne von, dass man nicht nur wächst, sondern auch am Ende profitabel ist. Dankenswerterweise haben wir viele Potenziale, die wir jetzt schöpfen können. Und die Frage für uns ist, welche Reihenfolge gehen wir jetzt vor? Weil wir in der heutigen Situation für uns entschieden haben, dass neben dem rasanten Wachstum auch Profitabilität ein wichtiges Kriterium ist. Und wir würden gerne beide Kriterien vereinigen.
Eigentlich haben Sie hier ganz klar gemacht, wo die Priorität liegt. Weder das eine noch das andere, sondern Sales First, und zwar First in Großbuchstaben geschrieben, ist bei Ihnen ganz wichtig. Es wird einen neuen Head of Sales geben. Sie haben im Aktionärsbrief gesagt, Sie können da erst morgen mehr zu verkünden. Also werden Sie das vermutlich auch hier im Interview nicht tun. Bleiben wir trotzdem mal bei diesem Sales First. Wie sind denn die Pläne? Wird beim Vertrieb dann auch weiter investiert? Was steht da an?
Wir würden gerne ungefähr 10, 20% der Company Headcounts im Sales perspektivisch allokieren. Das heißt, wir bauen massiv Sales aus, weil in dem verdrängten Wettbewerb der Softwarelösungen natürlich das Thema Sales vorne steht. Und der neue Vertriebsleiter bringt die entsprechenden Erfahrungswerte mit, um Teams aufzubauen, um die Geschäftsführung zu entlasten und dann die Synergieeffekte auch zu leveragen. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, jetzt auf der Gruppenebene Umsätze zu machen, sondern es geht darum, ganz geschickt die bestehenden Kunden, die wir haben, inzwischen haben wir schon 160 Kunden, diese Kunden zu verstehen und gemeinsam mit den Kunden zu diskutieren, welche Module, welche Bausteine und Softwarelösungen für die Kunden in Frage kommen, weil viele Kunden wissen ja gar nicht in der Tiefe, was wir inzwischen im Köcher haben.
Ihr Ziel definieren Sie so: Schritt für Schritt die führende, skalierbare, paneuropäische Wealth-Tech-Plattform zu schaffen. Wie sehen denn die nächsten Schritte dorthin aus, wenn Sie sagen Schritt für Schritt? Die nächsten paar Schritte müssen ja erstmal gegangen werden.
Den ersten Schritt, den wir gemacht haben, dass die Umsätze von 7 bis 8 Millionen ist ein Zwischenschritt. Um Skalierbarkeiten messbar zu haben, die eine größere Tragweite haben, müssten wir im nächsten Schritt auf 20, 25 Millionen Umsatz gehen. Das heißt, das ist jetzt unser Fokus, dass wir in Richtung dieser Kennzahl gehen und dann darauf aufbauend dann die Richtung 50 bis 100 Millionen zu schaffen. Und wir sind dann fokussiert auf das nächste Ziel, diese 25 Millionen Umsatz zu haben.
Ja, wir sind gespannt, wie die Schritte dahin aussehen und wollen das beim nächsten Mal wieder besprechen. Ja, euch soweit vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.